Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Ist Klimaschutz ein Menschenrecht? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Urteile anlässlich der Klagen von 6 jungen Menschen aus Portugal und von Seniorinnen aus der Schweiz verkündet. Gleich mehr zu den Hintergründen. Außerdem im Programm Schlösser und Fahrradklausel, was man über Versicherungen für teure Elektroräder wissen sollte. Das erläutert Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und wie man sein Smartphone vor Diebstahl und vor allem dem Diebstahl persönlicher Daten schützen kann, hören Sie auch. Im Verbrauchertipp geht es schließlich um Gartenmöbel. Wir beginnen aber mit einem weiteren Temperaturrekord, auch im vergangenen März. Paul Vorreiter berichtet.
Die Rekordmessungen des Europäischen Klimadienstes Copernicus setzen sich weiter fort. Der vergangene März war demnach seit Beginn der Aufzeichnungen der 10. weltweit wärmste Monat in Folge. So lag im vergangenen Monat die Durchschnittstemperatur bei gut 14,1 Grad. Das sind rund 0,7 Grad mehr als der Märzdurchschnitt von knapp 3 Jahrzehnten davor. In Europa waren die Temperaturen vor allem in Mittel- und Osteuropa über dem Durchschnitt. Weltweit wurden besonders hohe Werte im Nordosten der USA und Kanada, Grönland im Osten Russlands und Zentralamerika gemessen. Auch die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur erreichte laut Copernicus mit gut 21 Grad den bisher höchsten Wert für jeden beliebigen Monat im Datensatz. Die Vizedirektorin des Copernicus-Klimadienstes Samantha Burgess appellierte, die Treibhausgasemissionen müssten rasch gesenkt werden, um eine weitere Erwärmung zu stoppen. Der Copernicus-Klimadienst stützt sich bei seinen Berichten auf Computeranalysen und Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt.
Erneut also ein Wärmerekord im gerade vergangenen März. Und das hat heute gesagt, ja, Klimaschutz ist ein Menschenrecht und hat der Klage des Vereins Klimaseniorinnen Schweiz Recht gegeben. Die Seniorinnen hatten gegen den Schweizer Staat geklagt und ihm vorgeworfen, zu wenig gegen die Erderwärmung zu tun.
Ein Genfer Straßencafé bei sommerlichen Temperaturen Anfang April. Anne-Maria, Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen, sitzt im blau-weißen Ringel-T-Shirt in der Sonne und nimmt einen Schluck Ingwer-Zitronen-Limo. In Straßburg wird es vielleicht Champagner sein. Klar würden wir gern die Korken knallen lassen am Dienstagabend, sagt sie. Noch sind wir vorsichtig optimistisch. Wir hoffen auf eine mutige Mehrheit der 17 Richter, die der Schweiz klar sagt, dass sie ihre Bevölkerung nicht genug schützt. Das wäre ein starkes Urteil, das die Schweiz zum Umdenken zwingt.
Das wäre eine Entscheidung, die die Schweiz à revoir vraiment sa copie.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, ist die vorerst letzte Etappe eines juristischen Marathons. Seit 8 Jahren kämpfen die Schweizer Klimaseniorinnen für ihr Recht auf Leben und Gesundheit gegen ihr Land, die Schweiz. Vorwurf: mangelhafte Klimaschutzpolitik, die ihre Menschenrechte verletze. Denn, das zeigen mehrere Studien, die durch den Klimawandel immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen gefährden ganz besonders ältere Frauen. In der Schweiz hatten sämtliche Instanzen die Beschwerde der Klimaseniorinnen abgewiesen. Nun hoffen sie auf das Urteil der Großen Kammer des EGMR. Ein Urteil, sagt Anne-Maria, dass die Schweiz verpflichtet, ihre Klimagesetzgebung zu verbessern und den CO2-Ausstoß zu verringern im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens. Das wäre der bestmögliche Entscheid, sagt auch die Zürcher Klimarechtlerin und Anwältin Cordula Bär, die die Klimaseniorinnen in Straßburg vertritt.
Ein weiteres Szenario, das denkbar ist, ist, dass der Gerichtshof feststellt, dass die Schweizer Gerichte und Behörden die von den Seniorinnen geltend gemachten Menschenrechtsverletzungen hätten überprüfen müssen. Und die Seniorinnen hätten nicht schon an der Türe oder an der Pforte abgewiesen werden dürfen.
So oder so, Anwältin Bär erwartet eine Grundsatzentscheidung dazu, ob Staaten gegen Menschenrechte verstoßen, wenn sie beim Klimaschutz zu wenig tun. Wie die Anwältin in Zürich und Anne-Maria in Genf ist auch Rosemarie Wiedler-Welti, die Basler Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen, extrem gespannt. Am Montag früh, bevor es losgeht nach Straßburg zur Urteilsverkündung, schmiert sie in ihrer Küche schnell noch ein paar Brote.
Ich weiß noch gar nicht, ob ich Hunger haben werde vor lauter Aufregung. Elisabeth, hoi, hallo. Wow. Oh, jetzt sind wir denn bald alle.
Am Bahnhof in Basel treffen sie sich zur gemeinsamen Reise nach Straßburg. Mehr als 100 Schweizer Klimaseniorinnen brechen auf zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Hoffnung, internationale Klimajustizgeschichte zu schreiben.
Uns ist schon wichtig, wenn wir Anschub geben für ganz viele aktive, klimaaffine Menschen. Zuerst in Europa und dann weltweit. Das ist ganz wichtig, dass wir die alle schon motivieren können. Aber wir können nicht mehr machen, als wir gemacht haben. Jetzt liegt es am Gericht.
Heute Vormittag hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht ein für sie positives Urteil gefällt. Und aus der Schweiz hat Katrin Hondel berichtet. Auch eine andere Klage wurde in Straßburg vorm Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt, nämlich die von 6 Jugendlichen aus Portugal. Dort zerstörten im Sommer 2017 verheerende Waldbrände ganze Orte und mehr als 100 Menschen starben. Jugendliche aus Portugal nahmen das zu dem Anlass, ihr Land und 31 weitere Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu verklagen. Klimaschutz als Menschenrecht. Sie bekamen heute nicht recht, aber Milena Pieper berichtet, warum sich die Jugendlichen engagiert haben.
Sommer 2017, rund 200 Kilometer nördlich von Lissabon. Der Wald steht in Flammen. Mehr als 60 Menschen sterben allein bei diesem Brand. Hunderte verlieren ihr Zuhause. Der 16-jährige André dos Santos Oliveira aus Lissabon war damals 9 Jahre alt und erinnert sich noch genau an diesen Tag, erzählt er bei einer Online-Pressekonferenz.
Ich weiß noch, wie ich voller Angst vor dem Fernseher saß, als ich all die Zerstörung und die Toten gesehen habe.
3 Jahre nach den Waldbränden im Herbst 2020 reicht André mit 5 weiteren Jugendlichen eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein. Mit dabei ist auch seine ältere Schwester Sofia dos Santos Oliveira. Ihr ist es wichtig, jetzt etwas zu verändern.
Die Klimakrise und dass die Regierungen es nicht schaffen, unsere Zukunft zu schützen, bereiten mir große Sorgen. Und wir müssen an die Zukunft denken. Wenn es jetzt passiert und so extrem ist, wie wird es dann in 30 Jahren sein?
Eine britische Menschenrechtsorganisation unterstützt Sofia und die anderen bei ihrer Klage. Ihr Ziel ist es, zu erreichen, dass die Staaten ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, um so die Erderwärmung zu begrenzen. Ungewöhnlich an der Klage ist nicht nur, dass die Kläger so jung sind, sondern auch, dass so viele Länder auf einmal verklagt werden. Die Mitgliedstaaten der EU, Norwegen, Russland, die Schweiz, die Türkei und das Vereinigte Königreich. Dass die bisherigen Schritte der Regierungen nicht ausreichten, das merkten sie in ihrem Heimatland Portugal schon jetzt ganz deutlich, sagen die Geschwister André und Sophia.
Wir hatten den heißesten Februar jemals, den heißesten März jemals und traurigerweise gewöhnen wir uns an diese Extreme. Ich finde das total befremdlich.
Letzte Woche gab es in Lissabon einen kleinen Tornado, von dem ich dachte, dass er Lissabon nie erreichen würde. Aber das hat er. Das hat bei mir eine Klimaangst ausgelöst. Am meisten Angst machen mir nämlich Tornados, Taifune und Hitzewellen.
Bei der Anhörung in Straßburg, die letztes Jahr stattgefunden hat, wiesen die Staaten die Klage zurück. Der Vertreter Portugals sagte, der behauptete Schaden sei zu abstrakt. Jerry Liston, einer der Anwälte der jungen Portugiesinnen und Portugiesen, interpretiert das bisherige Verhalten des Gerichtshofs aber als positives Zeichen. Denn dass die Klage der Jugendlichen nicht gleich abgewiesen wurde, war etwas überraschend. Normalerweise verlangt das Gericht, dass zunächst im Heimatland ein Prozess geführt wird. Diese Klage hat das Gericht aber sogar priorisiert.
Etwa 85% der Fälle werden bei ihrer ersten Einreichung beim Gericht sofort als unzulässig abgewiesen. Und von den verbleibenden 15% kommt nur ein winziger Bruchteil vor die Große Kammer. Das war also von Anfang an ein starkes Signal des Gerichts.
Sollte die Klage Erfolg haben, wären die Staaten verpflichtet, mehr für den Klimaschutz zu tun. Und der Fall könnte ein Vorbild sein für weitere Klimaklagen gegen Staaten. Sophia, André und ihre Mitstreiter sind aber auch darauf vorbereitet, dass ihnen das Gericht nicht recht geben könnte.
Wenn wir gewinnen, wissen wir, dass diese Bewegung Druck auf die Regierungen ausüben wird, damit sie dem Gerichtsurteil nachkommen. Und wenn wir nicht gewinnen, hoffe ich, dass es die Menschen ermutigen wird, sich der Bewegung anzuschließen und zusammenzuarbeiten.
Die jungen Portugiesinnen und Portugiesen wollen also weiter für das Klima kämpfen, ganz gleich, wie das Urteil ausgeht.
Milena Pieper berichtete aus Portugal. 3.000 Euro Durchschnittspreis für ein E-Bike und knapp 500 für ein herkömmliches. Trotz des enormen Preisunterschieds wurden im vergangenen Jahr erstmals mehr Räder mit Akku gekauft als ohne Akku. Der Komfort macht Spaß und ein Rad mit Motorunterstützung erleichtert es, auf vielen Alltagswegen ohne Auto auszukommen. Allerdings werden auch so viele Räder gestohlen wie nie zuvor und das ist im Fall eines Elektrorades besonders ärgerlich. Wie steht es um Versicherungen für Fahrräder, vor allem für die kostspieligen E-Bikes? Am Vormittag habe ich mit Elke Weidenbach gesprochen, Juristin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich fragte sie, was eine Hausratversicherung absichert, ohne und mit sogenannter Fahrradklausel.
Die Hausratversicherung bezahlt, unabhängig, ob eine Fahrklausel besteht oder nicht, für Fahrräder, wenn sie zum Beispiel in der Garage aufbewahrt worden sind oder im Haus aufbewahrt worden sind, im abgeschlossenen Fahrradkeller, wenn dort ein Einbruch stattgefunden hat und die Fahrräder daraufhin entwendet worden sind. Durch die Fahrradklausel hat man auch den einfachen Diebstahl versichert. Das heißt, befindet sich das Rad zum Beispiel abgestellt in der Einfahrt und wird es von dort gestohlen, hilft nur die Fahrradklausel weiter. Das Fahrrad kann im Rahmen der Fahrradklausel auch gestohlen werden, wenn es sich zum Beispiel vor dem Supermarkt befunden hat. Hier sollte man darauf achten, welche Voraussetzungen der Versicherer dann verlangt, damit er auch eine Regulierung des Schadens vornimmt. Häufig ist es so, dass es zum Beispiel am Laternenpfahl angebunden sein sollte, an einen festen Gegenstand angebunden sein sollte.
Welche Leistungen bietet denn eine spezielle Fahrradversicherung?
Eine spezielle Fahrradversicherung bietet einmal den Vorteil, dass das Fahrrad darüber für den Diebstahl versichert ist. Es gibt aber auch noch Zusatzleistungen, die darüber versichert sind, wie zum Beispiel nach einem Sturzschaden oder nach einem Vandalismusschaden. Hier unterscheiden die Versicherer sich sehr stark. Das sollte man sich im Einzelnen genau anschauen.
Mit welchen Jahresbeiträgen muss man rechnen für eine extra Fahrradversicherung?
Letztendlich kommt es auf den Wert des Fahrrads an. Bei den Fahrradversicherungen muss jedes Fahrrad einzeln versichert sein und dann wird geschaut, wie hoch ist der Wert des Fahrrads. Es kann durchaus einige hundert Euro kosten, Fahrräder darüber zu versichern.
Eine Obergrenze für den Kaufpreis kann die Versicherung verlangen. Sie kann aber auch noch verschiedene andere Klauseln mit einbauen, die man erfüllen muss.
Teilweise haben die Fahrradversicherungen vorgegeben, welche Schlösser benutzt werden sollen. Hier ist darauf zu achten, dass auch wirklich dieses Schloss verwendet wird und es sind alle Schlüssel sorgfältig aufzubewahren, denn wird das Fahrrad trotzdem geklaut, lassen sich die Versicherer in der Regel die vollständigen Schlüssel auch vorlegen.
Gelten solche Versicherungen für die Fahrräder, die man im Inland und im Ausland verwendet, also wenn man zum Beispiel irgendwo in Urlaub ist mit seinem Rad?
Ja, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass auch bei einem Auslandsaufenthalt das Fahrrad in diesem bestimmten Land versichert ist. Normalerweise gilt hier eine Europadeckung.
Welche Nachweise verlangen die Versicherungen im Falle eines Schadens?
Wenn das Rad gestohlen wird oder ein Teil wird gestohlen, sollte man auf jeden Fall bei der Polizei eine entsprechende Anzeige aufgeben. Diese Anzeige lässt sich der Versicherer auch vorlegen und er fragt dann natürlich auch bei der Polizei nach, welche Ermittlungsergebnisse vorlagen.
Kann man die Hausratversicherung dann auch aufstocken, wenn man sich zum Beispiel ein Elektrorad zugelegt hat und das gerne mit besser versichern möchte?
Wenn man das Fahrrad über die Hausratversicherung mitversichern möchte, muss man eine Fahrradklausel vereinbaren. Hier sollte man darauf achten, dass die Fahrradklausel für 24 Stunden auch den Versicherungsschutz bietet. Hat man mehrere Fahrräder, die sehr teuer sind, Familienfahrräder, dann ist es problematisch. Bei den Hausratversicherungen ist es in der Regel so, dass bis maximal 10.000 Euro pro Fall bezahlt werden. Das heißt, hat man mehrere teure Fahrräder und werden die alle gleichzeitig gestohlen, ist das ein Fall Und dann bekommt man auch wirklich nur die Erstattung begrenzt bis maximal 10.000 Euro.
Versicherungen für Elektroräder, das war Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Auch Smartphones werden oft gestohlen. Und weil viele persönliche Daten wie Benutzerkonten gespeichert haben, kann der Schaden ziemlich groß werden. Bezahlen, chatten, Gerätesteuerung, Hausschlüssel. Im schlimmsten Fall übernehmen Kriminelle die Identität der rechtmäßigen Besitzer. Wie kann man sich davor schützen, dass im Falle eines Diebstahls Inhalte wie die persönlichen Daten in falsche Hände geraten? Einzelheiten von Michael Stein.
Wenn ein Dieb mein E-Bike oder meine Armbanduhr klaut, dann entsteht mir ein Schaden, der so hoch ist wie der Wert des Fahrrades oder der Uhr. Beim Smartphone geht es jedoch um viel mehr. Es sind auch und vor allem die Daten, die mitgestohlen werden. Maximilian Bernd, Referent für digitalen Verbraucherschutz beim BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Wenn ich also keine PIN oder Ähnliches eingerichtet habe, die das Display sperren, da kann sich der Dieb nämlich genauso auf dem Gerät bewegen wie ich als Eigentümer. Und das wiederum heißt, wenn ich Online-Zugänge beispielsweise im Browser meines Handys gespeichert habe für meinen Lieblings-Online-Shop, dann kann der Dieb auf meine Kosten shoppen. Wenn ich dort meine Bankdaten hinterlegt habe, dann kann er Überweisungen tätigen. Wenn ich dort Fotos von meinen Kindern habe, dann kann er die zu sonst welchen Dingen im Internet verwenden.
Also ist es schon mal wichtig, das Smartphone gegen unbefugte Benutzung zu sichern. Das heißt, sobald das Gerät eingeschaltet wird, muss eine ganz bestimmte Code-Eingabe erfolgen, die im besten Fall nur ich als Besitzer kenne. Und dabei gibt es bekanntermaßen mehrere Möglichkeiten und Sicherheitsstufen.
Beginnt bei einfachen Wischmustern, die sind deutlich weniger sicher als beispielsweise eine lange PIN, weil sich das Wischmuster auf dem Handy verewigt. Also man findet eben Schlieren durch das immer wieder Wischen des Musters. Eine kurze PIN ist hingegen auch recht unsicher, weil da kann ich mein Gegenüber beobachten und schauen, wie er tippt. Das ist bei einer längeren PIN, die manche Hersteller verlangen, eben schon deutlich schwieriger. Und noch schwieriger wird es dann in der Regel, wenn es um biometrische Daten geht, also Fingerabdruck oder Gesicht.
iPhone-Besitzerinnen und Besitzer mussten bisher ganz besonders vorsichtig sein, denn viele Jahre lang klaffte dort eine Sicherheitslücke. Zwar gibt es auch bei iPhones schon lange den Fingerabdruck oder den Gesichtsscan als Zugangscode zum Gerät. Aufgebrezelt in der Bar oder verschwitzt nach dem Tanzen im Club funktioniert diese Technik allerdings manchmal nicht zuverlässig und man muss doch den Zahlencode eingeben. Und es gibt auch viele Menschen, die die biometrische Kontrolle gar nicht erst eingerichtet haben, weil sie die Eingabe von 4 oder 6 Ziffern praktischer finden. Deshalb hatten gut organisierte Kriminelle vor allem für die Nutzerinnen und Nutzer von iPhones eine ganz besondere Masche entwickelt. Leo Becker, Redakteur des Heise-Magazins Mac and I.
Das lief eigentlich meistens darauf hinaus, dem Opfer in der Bar-Situation oder in der Abend-Ausgeh-Situation als freundlich zu begegnen und mit Tricks dazu zu bringen, direkt vor Augen praktisch den Code einzugeben, sodass der Dieb den Code halt zur Kenntnis nehmen kann und sich merken kann und danach halt das Gerät klaut und dann eben weiß, wie dieser Code ist.
Im Prinzip können natürlich auch Android-Userinnen und User Opfer dieser Masche werden. Beim iPhone war es aber möglich, nur mit diesem Code auch das Passwort der Apple-ID zu ändern. Und genau das taten die Diebe innerhalb von wenigen Minuten. Damit war dann aber sofort der Weg frei zu allen auf dem Gerät gespeicherten Passwörtern. Und die Fernortung oder das Sperren des Gerätes aus der Ferne war auch nicht mehr möglich. Diese Sicherheitslücken gab es bei Android nicht und sie wurden mit den beiden letzten Betriebssystem-Updates nun auch beim iPhone behoben. Mit dem Code allein könnten Diebe nun nichts mehr anfangen, erklärt Becker.
Es muss dann funktionieren, dass ich mich per Face ID oder per Touch ID richtig authentifiziere in dem Moment, weil ich eben diesen Rückfall auf den Code dann nicht mehr habe. Zumindest jetzt für diese spezifische, für diese abgesicherten Funktionen, die da drin sind. Dazu gehört eben der iCloud-Schlüsselbund, dazu gehört auch die Änderung des Apple-ID-Passwortes und noch weitere Funktionen, die dazugeordnet sind.
Eines sollte uns allen klar sein: Das Smartphone ist mittlerweile viel mehr als ein Telefon. Maximilian Bernd, Referent für digitalen Verbraucherschutz beim BSI, hat daher noch ein paar Tipps, wie man sein Gerät absichern sollte.
So kann man das Handy zum Beispiel wertlos für Diebe machen, indem man verhindert, dass die Diebe das Handy auf Werkseinstellung zurücksetzen können. Man kann das Gerät aus der Ferne sperren, man kann es aus der Ferne löschen. Man kann das kontaktlose Bezahlen absichern, dass also bevor ich mit meinem Handy im Geschäft bezahle, eine PIN abgefragt wird.
Und wer dann noch automatische Backups eingerichtet hat, ärgert sich über den Verlust des Gerätes. Aber sie oder er kommt über diese Sicherheitskopie auf dem Computer oder in der Cloud immerhin noch an all die schönen Fotos und wichtigen Informationen ran, die auf dem Handy gespeichert waren.
Wie man es Smartphone-Dieben möglichst schwer machen kann, das erläuterte Michael Stein.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jetzt geht sie los, die Balkon- und Gartensaison. Wir können endlich wieder draußen sitzen, wenn es nicht gerade regnet. Aber vielleicht fehlen noch die passenden Stühle, Bänke und Tische dafür. Florian Brückner mit Überlegungen zum nachhaltigen Kauf von Gartenmöbeln.
Fast alle Gartenmöbel bestehen entweder aus Holz oder aus Kunststoff, also Plastik. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile. Grundsätzlich gilt aber, wer billig kauft, kauft zweimal, sagt Janine Corduan. Sie ist Referentin für Kreislaufwirtschaft beim BUND und meint:
Also wenn man es sich leisten kann, eine höherwertige Qualität, die ja oft dann auch mit einem höheren Preis einhergeht, zu kaufen. Das heißt, Produkte, die einfach stabil aussehen und die man im Notfall zum Beispiel auch nochmal reparieren könnte.
Wenn man gerne Holzmöbel für seinen Balkon oder den Garten möchte, dann empfiehlt sie, auf zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Produktion zu achten. Und zwar aus Deutschland.
Teakholz, tropisches Holz, Holz, was aus dem Regenwald kommt, ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. Und es wäre wirklich dringend abzuraten, das zu kaufen, weil es einfach dazu führt, dass Regenwald entwaldet wird, dass möglicherweise Menschen enteignet werden.
Bei Gegenständen aus dem Erdölprodukt Plastik weiß wiederum oft niemand genau, was wirklich drin steckt. Eine Studie im Auftrag des Bundesforschungsministeriums hat Verpackungen aus Kunststoff analysiert. Neben klassischen Bestandteilen wurden über 1400 verschiedene chemische Substanzen gefunden. Davon bekannt waren allerdings nur 260. Darunter Stoffe wie Weichmacher, die Janine Corduan als gefährlich bewertet.
Das heißt, ein Großteil ist einfach unbekannt. Und die Studie hat auch gezeigt, dass in Zelltests 3 von 4 Produkten deutlich negative Auswirkungen auf den Menschen haben können. Eine unspezifische Toxizität oder hormonähnliche Effekte hervorrufen können.
Außerdem ist noch gar nicht erforscht, wie sich Verwitterung und UV-Strahlung auf den Kunststoff auswirken.
Wir sind irgendwie auch ein wenig Teil des Experimentes. Man kann nicht eindeutig sagen, dass ein alter Plastikstuhl einen krank macht. Gleichzeitig gibt es viele Studien, die einfach darauf hinweisen, dass wir Chemikalien ausgesetzt sind.
Auch Mikroplastikpartikel, die durch den Abrieb von Plastikgartenstühlen entstehen, setzen sich dauerhaft in den Gärten ab. Das Leben von Gartenmöbeln aus Holz lässt sich deutlich verlängern, indem man sie richtig pflegt. Also im Winter eine Abdeckplane drüber stülpen und zu Beginn der Saison imprägnieren. Dabei sollte man darauf achten,
dass keine fluorierten Chemikalien genutzt werden. Da kann man auf die Verpackung schauen. Das sind die sogenannten PFAS, also die Ewigkeitschemikalien, die sich in der Umwelt, aber auch in uns Menschen ansammeln und die wahrscheinlich auch gesundheitliche negative Folgen haben.
Wenn die Möbel dann doch einmal durch sind, ist Recycling zwar grundsätzlich möglich, aber auch das ist immer mit hohem Energieaufwand verbunden.
Es ist immer nachhaltiger, egal welches Produkt und auch egal welches Material, die Produkte möglichst so zu belassen. Also wir können uns nicht aus der Krise raus recyceln. Und die Realität ist ja auch so in vielen Kommunen in Deutschland, dass die Möbel gar nicht ins Recycling kommen, sondern sie landen allermeistens in der Müllverbrennungsanlage.
Aber was ist nun nachhaltiger? Holz oder doch Plastik? Weder noch, sagt die Expertin.
Es ist am allernachhaltigsten, die Möbel nicht neu zu kaufen, sondern gebrauchte Möbel zu nutzen oder die alten zu reparieren, wieder aufzuhübschen und wieder neu zu gebrauchen.
Fühlt sich dann auch fast an wie selbst gemacht.
Das war der Verbrauchertipp von Florian Brückner. Zum Schluss noch eine Meldung. Das erste Fahrrad für Kinder. Eltern sollten beim Kauf auf Sicherheit und Qualität achten. In einem heute veröffentlichten Test des ADAC in München schnitt mehr als die Hälfte der 14 untersuchten 16 Zoll Kindermodelle gut ab. Ein Fahrrad fiel jedoch wegen Sicherheitsmängeln durch. Das beste Rad war gleichzeitig das teuerste mit rund 450 Euro. Der Test Sieger war mit 5,9 Kilogramm auch besonders leicht. Andere Räder wogen über 10 Kilogramm. Bei den Fahrversuchen hatte sich herausgestellt, dass die Kinder umso besser mit dem Fahrrad zurechtkamen, je leichter es war. Die Kriminalstatistik 2023 ist gleich ein Thema bei Stefan Heinlein in den Informationen am Mittag. Fürs Zuhören bis hierher dankt Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen schönen Tag.